Ich fand das in der Anbetungszeit schon sehr spannend. Da gab es ja so unterschiedliche prophetische Eindrücke, ja. Und ich sag mal, die kennen jetzt meine Predigt nicht. Und ich kannte ja die prophetischen Eindrücke nicht. Und der erste Eindruck, der war doch von diesem Autobahnkreuz, von dieser Riesenbaustelle, oder? Ja? Bad Oeynhausen. Die Dauerbaustelle, könnte man auch sagen, ne? Also, selbst Leute, die vor 20 Jahren hier hingezogen sind, die kennen die schon. So, ne? Die wissen noch nicht, wo Westkilver ist, aber wo die Dauerbaustelle in Bad Oeynhausen, das weiß man. Okay. Und dieses Bild, das hat ein bisschen was mit der Predigt auch zu tun, weil ich möchte mal heute reden über den Weg des Glaubens. Wie sieht eigentlich Glauben aus? Und das finde ich von daher interessant, weil wir kommen ja aus einer religiösen Kultur in Deutschland, wo man denkt, na ja, also christlicher Glaube, das ist, da muss ich als Kind taufen lassen, Konfirmation muss man natürlich auch machen, muss Kirchensteuer bezahlen, heiraten nachher in Weiß und so und Glocken, das ist auch ganz wichtig. Und das ist so, wie soll ich das sagen? Das sind so Formen, das sind Riten, das sind auch ein paar Inhalte, aber es ist nicht für die Mehrheit nichts Lebendiges, was mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat. So, und dann, deswegen verstehe ich das auch immer gut, dass Leute uns erstmal gar nicht verstehen, weil die denken, was? Warum so emotionale Lieder? Wenn es nur um Ritus geht, da brauche ich keine Emotionen, da muss ich nur alles richtig machen. Ne? Im richtigen Moment aufstehen, das Richtige sagen, mich wieder hinsetzen, das ist alles richtig. Da brauche ich keine Emotionen. Aber was ist, wenn es um eine lebendige Beziehung mit Gott geht? Was ist, wenn er uns mit Hormonen geschaffen hat? So, ne? Der will unsere Tränen haben und unsere Freude haben. Was dann? Da sind wir auf einmal bei einem Lebensweg mit ihm. Und das möchte ich uns auch noch ein bisschen nahe bringen, weil manches Mal denken wir dann, das ist so eine Fehleinschätzung, ich meine, oh, wenn du im Glauben bist, dann geht es steil bergauf. Denk mal so, ne? Also, ich meine, weshalb soll man sonst glauben? Damit alles besser wird. Ja, die Sonne scheint dann immer. Ja. Krankheiten gibt es nicht mehr. Du stehst am Montagmorgen auf und fühlst dich gut. Die Kaffeemaschine geht kaputt, ja, und du bist nicht am Schimpfen, sondern du segnest sie und sie geht wieder heile. Sie läuft wieder. Ja, so, ne, irgendwie, man denkt so, manchmal denkt man das so, dann geht das so richtig wutsch nach oben. Das Gegenteil ist übrigens auch der Fall. Manchmal denkt man irgendwie, oh, wenn du mit dem Glauben anfängst, ja, das kann nur bergab gehen. Ne, dann kommst du ins Tal der Tränen. Kein Spaß mehr, keine Party, nur ganz diszipliniert Alkohol trinken. Ne? Musst du immer genau wissen, wo ist hier die Grenze erreicht oder so. Ich muss immer nett sein, muss immer die Wasserflaschen aus dem Keller hochholen und so. Ne? Und also, ne? Das Tal der Tränen bricht an. Ja, das ist auch. Das ist natürlich, beides ist Käse. Aber es ist nicht nur erdacht. Wir können in beides reingeraten. Wir können in beides reingeraten. Die Wahrheit liegt natürlich dazwischen. Es gibt sowohl das als auch das. Und es sind nicht nur Momente, sondern es geht um einen Weg. Ein normaler Glaubensweg, der sieht ungefähr so aus. Also jetzt mache ich natürlich, das ist sehr verallgemeinert, aber damit wir mal so ein bisschen reinkommen, ist irgendwie ein normaler Glaubensweg, der sieht so aus. Ja, irgendwie. Okay. So. Das ist so der normale Weg. Jetzt merkt man schon mal, es ist ein Weg. Es geht nicht um nur mal ab und zu, Konfirmation oder so, sondern es geht um Leben. Mit Höhen und Tiefen. Ich fand das so schön, wie die Irene gesagt hatte. Und dann seitdem kämpfe ich mich so durch. Ne? Irgendwie, hat sie doch gesagt, oder? Habe ich das falsch gehört? Nee, hat sie gesagt, ne? Seitdem, ja, sowas gibt es. Das ist inklusive. Ja? Es gibt aber auch Phasen, wo es wirklich berghoch geht. Es ist beides. Ganz zum Schluss geht es steil bergauf. Ja, da kommt das große Happy End. Und das muss man mal so ein bisschen verstehen und damit befassen wir uns jetzt mal. Und zwar habe ich einen Text rausgesucht aus Römer Kapitel 5 ab Vers 1. Römer, das ist Neues Testament. Da hat der Paulus an eine Gemeinde, an Christen in Rom geschrieben. Deswegen Römerbrief, die Überschrift hier. Römer Kapitel 5 ab Vers 1. So. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er eröffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir eine gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Was hier beschrieben wird, ist der Anfang des Glaubens. Also man muss erstmal zum Glauben kommen. Es ist nicht so irgendwie, ich purzel aus dem Bauch einer deutschen Mutter heraus und bin gläubig. Nur weil meine Großeltern vielleicht auch Deutsche sind und hier sind Kirchenmitglieder und haben sogar das Abendmahlsgeschirr in der Kirche gestiftet mal irgendwie oder so. Ne? Denk mal, putze mal da raus und zack, das steht hier nicht drin. Sondern es geht um ein Ereignis und das wird hier beschrieben. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens, also hier hat jemand was gemacht. Er hat Vertrauen gewagt. Er konnte Gott nicht sehen. Aber er hat angefangen, mal mit ihm zu reden. Nicht das Vaterunser aus einer Formel herab, nein. Sondern aus dem Herzen heraus. Gott, wie ist das mit der Schöpfung? Gibt es dich? Gibt es einen Schöpfer? Oder? Versteht ihr? Und darüber hat er geredet. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, jetzt haben wir Frieden mit Gott, das verdanken wir Jesus Christus, unseren Herrn. Jetzt kommt Jesus ins Spiel. Warum? Er eröffnete uns den Weg des Vertrauens, also des Glaubens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Also, was passiert hier? Hier hat jemand irgendwie sein Leben irgendwie gelebt, so irgendwie zack, 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 zack. Und auf einmal kommt er so an eine Grenze, an eine Scheidewand. Und es gab ein Vorher und ein Nachher. Und hier ist so das Vorher und Nachher. Und nachdem er hat geglaubt, wem hat er geglaubt? Er hat Jesus geglaubt. So, ich mache den mal hier hin, so als Symbol. Ne? Und Jesus hat ihm, heißt es da, den Zugang eröffnet. Vorher hatte er nicht den Zugang. Auf einmal eröffnet er, also durch den Glauben an Jesus, kriegt er den Zugang zu dieser Welt. So. Und da ist er schon mal auf alle Fälle im Plus. So, ne? Weil das bringt ihm jetzt was ein. Und das wird hier aufgeführt. Das erste ist, er kriegt Frieden mit Gott. Das ist das erste Wort, was hier erwähnt wird. Er kriegt Frieden mit Gott. Was ist Frieden mit Gott? Auf einmal kriegt er ein Gespür dafür. Das fängt an, es gibt einen Gott. Das kriege ich ja nicht durch Volkshochschulkurse beigebracht. Ich kann 5-mal am Konfirmandenunterricht teilnehmen und kann das nicht spüren. Ich spüre den Frieden Gottes nicht. Sondern er sagt, nachdem wir uns Jesus anvertraut haben, wir haben gebetet und so, auf einmal wird ihm ein Zugang eröffnet zu einer neuen Welt. Und auf einmal ist da Frieden da mit Gott. Auf einmal ist eine Gottesgegenwart, ein Gespür für Gott da. Man spürt das auf einmal. Wie soll man das beschreiben? Das ist vielleicht so, ich weiß nicht, schläfst du bei runtergelassenen Jalousien? Manche machen das ja, ne? Die haben so, die müssen das so ganz dunkel haben, so runtergelassene Jalousien. So, okay. Und morgens machst du die Jalousien hoch. Jetzt im Sommer, also ich sag mal um 7 Uhr morgens. Ja? Jetzt machst du Jalousien hoch und du denkst auf einmal, das ist ja unglaublich, da draußen scheint ja die Sonne. Ne? Das ist ja richtig schön hier. Und da sind ja auch ein paar Vögel, die ja schon rumfliegen. Das heißt, auf einmal gehen die Jalousien hoch. Die sind hier, sind die zu. Wir ahnen was von Gott, ja, aber wir spüren ihn nicht persönlich. Frieden heißt, wenn ich Frieden mit jemandem habe, da ist eine Versöhnung hat stattgefunden. Das heißt, eine Beziehung ist wiederhergestellt worden. Man isst wieder zusammen, man trinkt zusammen, man erlebt, man geht einen Lebensweg zusammen. So, das ist also das erste, Frieden mit Gott. Er ist nicht mehr gegen mich. Ich weiß, er war vorher auch nicht gegen mich, nur ich habe das immer gedacht. Aber auf einmal weiß ich, die Dinge, die bei mir verkehrt gelaufen sind, die wirft er mir nicht vor, sondern durch Jesus habe ich Vergebung meiner Schuld, all das ganze Ding und ihn gibt es. Und ich kann das wirklich spüren, das spürt man im Herzen. Auf einmal gehen die Jalousien hoch und denken, Frieden, es gibt einen Vater im Himmel, wow. Ich meine, woher will man wissen, dass es einen Schöpfer gibt? Woher will man wissen, dass es keinen Schöpfer gibt? Warst du bei der Schöpfung dabei? Ich auch nicht. Meint ihr, die Wissenschaftler waren dabei? Glaubt's ja nicht. Meint ihr, die Wissenschaftler sind ehrlicher als wir? Die lügen genauso wie wir. Die tasten auch rum. Doch meinst du, bei wie vielen Doktorarbeiten geschummelt wird?
Da steht halt die Wahrheit drin. Nur man wusste schon vorher, welches Ergebnis da rein sollte. So, das läuft ja gar nicht anders ab. So, also woher wollen wir es wissen? Er sagt, durch den Glauben an Jesus, wenn Jesus der Sohn Gottes ist, dann kann er mir das klar machen. Wenn er der Auferstandene ist, der heute lebt, der durch seinen Heiligen Geist hier gegenwärtig ist, dann kann er mir das deutlich machen. Und auf einmal kommt die Erkenntnis in mein Leben, es gibt einen Schöpfer. Ich sehe den Vogel und ich weiß, dieser Vogel ist kein Produkt des Zufalls von Milliarden Jahren, irgendwie Zufall und Selektion. Hallo? Guckt euch mal ein Gänseblümchen an. Zufall und Selektion. So, ne? So, man merkt im Herzen, ja, ist ein lebendiger Gott, ist ein Schöpfer. Und man kriegt Frieden darüber. Das Zweite ist, was hier erwähnt wird, man kriegt Zugang zur Gnade Gottes. Hier, auch so ein Plus, ne? Zur Gnade Gottes. Gott ist mir gnädig. Der kennt meine Fehler und er kennt noch viel mehr Fehler, als ich kenne von mir. Ne? Ich meine, wie viele Fehler sind mir bewusst? Ich denke ja immer, ich bin ganz gut, ne? Solange bis man die anderen Leute fragt. Da denken die, ja, so, ne? Der hätte aber ruhig ein bisschen freundlicher sein können, oder, ne? So. So, okay. Und Gott kennt das alles. Und er sieht nicht erstmal meine Fehler, sondern da gibt es auch einmal Gnade, weil Jesus hat meine Fehler getragen, dafür hat er gelitten, so meine ganze Gottesferne, hat er alles auf sich genommen und auf einmal kommt die Gnade Gottes in mein Leben. So seine spürbare Liebe. Ich weiß es, ich bin vor Gott okay. Warum? Weil Jesus mich okay gemacht hat. Deswegen bin ich okay. Also kommt Gnade. Nicht Gnade von meiner Frau, das ist auch schon super, ne? Aber Gnade von Gott. Das ist die Premiumlösung. Ne? Der Allmächtige. Ich meine, wer kann mir da noch was anhaben? Wenn der König aller Könige sagt, Gnade. Okay, macht er. Dann gibt es hier noch was wir bekommen. Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Hier, wow, Teilhabe an seiner Herrlichkeit. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit hat alles, was mit der Autorität, mit seiner Macht, mit der Schönheit Gottes zu tun. Und da kriegen wir jetzt Anteil dran. Das heißt, wir können Zeichen und Wunder erleben. Seiner Gnade, seiner Kraft, seiner Herrlichkeit. Auf einmal werden die Naturgesetze irgendwie mal ausgesetzt und Migräne und zack, Heilung. Denkt man, was? Hallo? Ist ja unglaublich. Ne? Bei seiner Herrlichkeit muss man sagen, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Wir lassen es einmal bis dahin. Also wir kriegen werden Anteil an seiner Herrlichkeit, an dem göttlichen Wesen. Gott lebt übernatürlich und wir kriegen übernatürlichen Zugänge zu seiner Welt, zu seiner Art. Ja, genau. Also so kommt man zum Glauben, so fängt der Glaubensweg an. Das ist so der Anfang. Ne? Ich vertraue mein Leben Jesus an und so ganz und gar, das mache ich im Beten, das ist ein Akt des Vertrauens und auf einmal komme ich hier in diesen Plusbereich. So. Und jetzt wird es auch nochmal interessant. Jetzt denkt man irgendwie, ja gut, jetzt kann man so denken, oh, jetzt geht's steil bergauf. Oder man könnte denken, oh, jetzt geht's steil bergab. Beides ist nicht richtig, sondern jetzt fängt ein Weg an. Und dieser Weg, der wird so ausschnittsweise jetzt in den nächsten Versen erklärt. Also, mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden. Jetzt, merkt ihr schon? Also, er erlebt die Herrlichkeit Gottes, das ist immer so bergauf, ne? Super. Jetzt sagt er, hey, ich, jetzt auch Leiden ist da inklusive. Der war irgendwie, ey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, so, ich werde gläubig und jetzt wird alles gut. Keine Großbaustelle mehr, sondern nur noch Autobahn gen Himmel. So, ne? So. Mehr noch, wir rühmen uns sogar der Leiden, auch die wir für Christus auf uns nehmen müssen, denn wir wissen, durch Leiden, jetzt kommt was, lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen. Denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist in unser Herz ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. So, jetzt passiert Folgendes. Es geht um Glaubensweg. Und bei dem Glaubensweg, da gibt es ein ganz großes Thema, nämlich, ich schreibe das mal so, sonst habe ich nicht genug Platz, ihr müsst euch dann wissen, feste Hoffnung, das ist das große Ziel. Also Glauben ist auch schon Hoffen, weil ich sehe es ja nicht, also muss ich hoffen. Ja, ich setze mein Vertrauen auf etwas, was ich nicht sehe, was auch ein bisschen in der Zukunft liegt. Also Glauben hat immer was mit Hoffnung zu tun, aber hier geht es um eine feste Hoffnung zu haben. Und jetzt wird uns erklärt, wie wir da hinkommen. Feste Hoffnung hat einen Schritt davor. Ne? Nämlich der Schritt davor ist Bewährung. Bewährung. So, Bewährung hat auch einen Schritt davor. Wie wird man bewährt? Da sagt er uns, durch Geduld. Geduld. So, das hat auch einen Schritt davor. Welcher Schritt war davor? Leiden. Und der Schritt hier vor, gibt es da noch einen, hat er schon vorher erklärt, das ist Glauben. Und damit fängt es ja an. Der Weg des Glaubens, der sieht so aus, da gibt es solche Phasen und solche Phasen. Zum Schluss gibt es die Phase. Ne? Happy End. Aber bis dahin ist das noch ein bisschen wie so eine Großbaustelle manches Mal, fühlt sich das an. Wo man denkt, sag mal, was soll denn das jetzt hier? Wo geht denn der Weg lang? Und da hat sogar Leiden auch seinen Platz. Weil er sagt, nur durch Leiden kriegen wir Geduld und nur durch Geduld kriegen wir Bewährung und nur durch Bewährung kriegen wir feste Hoffnung. Ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht. Da geht es um das Thema Geduld haben. 1960 hat ein Österreicher angefangen, ein Forschungsprojekt zu eröffnen, über das Thema Geduld haben, Geduld bekommen, auf Dinge verzichten und warten können. Ja, ich muss mal gerade gucken, wie der hieß. Wir wollen ihm auch die Ehre geben, die ihm gebührt. Das war der Walter Mischel. Er war nachher Professor für Psychologie, auch in Harvard und so an verschiedenen Stellen. Und der hat eine Testreihe eröffnet mit über 500 Kindern. Die waren so um die 4 Jahre alt. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er hat die in einen ziemlich kargen Raum gesetzt und hat denen Marshmallow gegeben. Ja. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört? Und hat gesagt, passt mal auf, der Deal ist folgender, ihr esst dieses Marshmallow nicht, bis ich wiederkomme. Also ich gehe raus, ich gebe euch mal ein Marshmallow, ich gehe raus und irgendwann komme ich wieder und wenn ihr den dann nicht gegessen habt, dann kriegt ihr 2 Marshmallows. Ne? Also ist relativ simpel, der Test. Ne? Also, ne? Und wir gucken uns das mal an, also es geht um dieses Thema, irgendwie so ein bisschen Leidensbereitschaft, jetzt im Positiven, ne? Geduld zu üben, sich zu bewähren, so als so ein Lebensthema. Wie geht's uns eigentlich damit? Und wir gucken da mal rein.
Sure. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Do something and then I'll come back.
It smells yummy. It smells really Okay.
you wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give me another one? Okay, now you can have both. You need them.
Okay.
Startet mit Glauben, irgendwann kommt das Leiden. Und dann ist die Frage Geduld. Ich finde das so schön, ne? Wir haben alle Reaktionen dabei. Also von sofort essen oder wirklich ganz tapfer sein, dann so ein bisschen, ne? Und so. Und was er kämpfen musste, um da, ne, der eine Junge, um da nicht ranzugehen. Das ist unglaublich, was für ein innerer Kampf das ist. Und man versucht sie abzulenken. Irgendwie, manche haben sicherlich versucht, irgendwie da so rumzuhampeln oder wegzugucken oder so zu tasten oder so. Oder irgendwie, um das so zu überstehen. Diese Phase zu überstehen, die aber irgendwie nötig ist, Geduld. Das ist übrigens hochinteressant. Bei den psychologischen Tests haben die nach 13 Jahren wieder die Kinder untersucht, die sie noch finden konnten, und verglichen, wie hat sich ihr Leben entwickelt. Ist hochinteressant. Das ist hochinteressant. Und man hat festgestellt, dass die Kinder, die es geschafft haben, die paar, die es geschafft haben, wirklich geduldig abzuwarten bis zum Schluss, die waren in der Schule erfolgreicher, die waren zielstrebiger, die waren auch sozial kompetenter, die hatten ein besseres Sozialverhalten, die hatten auch weniger Alkohol- und Drogenprobleme. Sie konnten etwas aufschieben, um das eigentliche Ziel zu erreichen. Hochinteressant, und zwar signifikant, also messbar, auffällig. Ich meine, jetzt sind wir noch gar nicht beim Thema Glauben, wir sind noch beim ganz normalen Leben. Und wir wissen das schon von unserem ganz normalen Leben. Ne? Wenn ich immer alles sofort haben muss, werde ich nie ein Haus bauen. Ein Haus ist ein Jahrhundertprojekt, würde ich nicht sagen, aber ein Jahrzehnteprojekt, ehe ich es abbezahlt habe. So, ne? Also viele Dinge. Ist Ehe, ja, Ehe ist auch ein Lebensprojekt, oder? Kinder. Wie lange hat man mit seinen Kindern zu tun? Also 18 Jahre? Solange wir sie da sind. Auch irgendwie, solange Gott sie uns gibt. Das ist, wir wissen, alle Dinge oder ganz die großen Dinge, die sind alle, haben was mit Geduld zu tun. Und jetzt sagt er uns genau das in Bezug auf den Glauben, nachdem er uns nochmal erklärt hat, wie man denn auf diesen Glaubensweg kommt. Durch Jesus, so im Glauben und so. Und auf einmal kommt man in diesen Plusbereich. Jawohl, wir erleben die Gnade, wir erleben den Frieden mit Gott. Wir kriegen Anteil an seiner Herrlichkeit. Aber wir kriegen auch Anteil am Leiden. Und das ist jetzt nicht so ein Schicksalsschlag, wo Gott jetzt sagt, tja, weiß ich auch nicht, dumm gelaufen. Wo Gott sich umdreht und sagt, tja, ihr müsst euch help yourself. Keine Ahnung. Sondern anscheinend hat das Leiden auch einen Platz bei ihm. Lass das nochmal hören. Anscheinend hat Leiden auch einen Platz bei ihm und eine Berechtigung. Anscheinend gibt es Dinge, die wir ohne Leiden nie lernen würden. Wir würden anscheinend nie hier hinkommen. Weil durch Leiden können wir Geduld lernen. Durch Geduld kriegen wir Bewährung. Durch Bewährung kriegen wir eine feste Hoffnung. Einen festen Glauben. Hier ist noch ein schwacher Glaube. Hier kriegen wir einen festen Glauben. Ich finde diese Reihenfolge hochinteressant. Also bei Glauben ist da, wo ich innerlich eine Entscheidung treffe, das ist so eine Haltung, wo ich sage, ja, ich glaube, ich kann Jesus nicht sehen, aber ich glaube, dass es ihn gibt und ich nehme mal den Kontakt mit ihm auf. Ne? So, das ist unsere innere Haltung. Geduld ist eine Charaktereigenschaft. Ne? Da bin ich bin geduldig. So. Was ist Bewährung? Bewährung ist eine Tat. Wenn Leute aus dem Gefängnis freikommen und auf Bewährung freikommen, dann geht es darum, was sie leben. Ob sie bestimmte Dinge nicht mehr tun und dafür andere Dinge tun. Darum geht es. Es geht um eine Tat. Also hier ist so eine innere Vorbereitung. Was glaube ich so innerlich? Hier wird es zu einer Charaktereigenschaft. Ich werde geduldig. Und bei Bewährung ist, ich mache es auch wirklich nicht. Oder ich bleibe wirklich da dran und dabei. Ich, ne? was ich mir vorgenommen habe. Ich bleibe dabei. Ich lasse mich nicht davon abbringen. Alles scheint dagegen zu sein. Es tut fürchterlich weh. Ich habe so eine Zwischenzeit. Eine Zwischenzeit, die fühlt sich auch wirklich bescheiden an. Der fühlt sich eben nicht nach Herrlichkeit Gottes an. Sondern es fühlt sich nach Runtergehen an, nach Leiden an. Leiden ist eklig. Unübersichtlich. Autobahnkreuz irgendwie so. Aber ich bleibe da dran. Ich bleibe da dran. Und ich mache es auch in meiner Tat. Wir kommen gleich noch zu Beispielen. Und dadurch entsteht eine feste und eine reife Hoffnung. Und diese reife Hoffnung, die bringt mich wieder rauf. Und bringt mich weiter, auch in die Herrlichkeit Gottes. Ich mache mal ein paar Beispiele. Kann Gott heute immer noch heilen? Ja. Ne? Also Jesus hat geheilt. Ne? Ist doch klar. War für ihn kein Problem. Mit unserer Sünde hatte er Probleme, aber Heilung, das war für ihn kein Problem. Und durch den Heiligen Geist kann er immer noch heilen. Ne? Und durch Menschen, die er da besonders begabt hat, kann er noch besonders heilen. Und so heilt Gott immer, sofort? Nein, leider. Ich würde es mir anders wünschen, ne? Also ich würde es mir echt anders wünschen. Heilung sofort. So, jetzt sind wir genau hier. Auf einmal kann er es leiden. Das ist richtiges Leiden. Ne? Irgendwie kannst du ja schon irgendwie so eine Nagelquetschung haben. Ne? Da leidet der ganze Körper. Ne? Da denkst du irgendwie, du bist nur noch so groß. Ne? Irgendwie. Ne? So, jetzt Geduld. Rebelliere ich dagegen? Ist Gott immer noch gut? Kann er wirklich heilen? So, ne? Bleibe ich da dran. Auch wenn ich jetzt noch nicht, vielleicht werde ich ja sofort geheilt. Migräne weg, Halleluja. Ne? Migräne weg, Halleluja. Sagen wir, yes! Jetzt gibt's genau die Situation, Migräne nicht weg, oder? Also ich kenne auch, Migräne ist nicht weg. So, und jetzt? Ja, jetzt kommt der Plan B. Ne? Jetzt geht's um Leiden und jetzt geht's um Geduld. Und was mache ich jetzt? Jetzt geht's um Bewährung. Also was mache ich jetzt in der Tat? Ich bewundere die Leute, die dann noch weiter beten. Es gibt viele Leute, und ich gehöre damit zu, die sagen, oh komm, einmal gebetet. Versteht ihr? Einmal gebetet, leiden, ich habe keine Geduld mehr, alles weg. Ich schmeiß den Glauben an der Stelle. Ich werfe die Flinte ins Korn, sagen wir so. Ne? Ich schmeiß weg. Ich bewundere die Leute, die sagen, ich sehe auch, dass immer noch Krankheit da ist, aber ich bete immer noch. Was machen die? Die bewähren sich. Sie beten immer noch. Sie bleiben dran in der Bewährung. In der Tat, nicht nur in dem Gedanken. Sie tun es. Sie tun es. Feste Hoffnung. Übrigens, werden wir mal irgendwann mal alle, also wenn wir an Jesus geglaubt haben, auf dem Weg, werden wir mal irgendwann alle richtig gesund sein? Amen. Werden wir irgendein Zimperlein noch haben? Nein, kein Zwacken in der Schulter. Halleluja. Ne, da hinten. Wir nehmen mal ein anderes Beispiel. Begegne ich mir immer wieder Menschen, die haben geistliche Gemeinschaft erlebt, auch mit Gemeinde, und sind verletzt worden. Fürchterlich enttäuscht, man ist nicht gesehen worden, irgendwie ist überfordert worden, keine Ahnung, sind fürchterlich enttäuscht, sind verletzt. So, jetzt nehmen wir mal die. Sie tut weh, ne? Leiden. So, was jetzt? Was ist der nächste Schritt ist? Der nächste Schritt ist, ich arbeite nicht mehr mit. Ich bezahle nicht mehr 100 Euro im Monat, sondern nur noch 20 Euro im Monat. Das sind die normalen ersten Schritte. Wirklich. Ne? Das heißt irgendwie, keine Geduld, Leiden tut weh, Aua, loslassen. Herdplatte gefasst, Aua, tut weh. Ist alles nicht so gut. Ne? Was sagt er hier? Leiden, jetzt Geduld haben. Was heißt jetzt Geduld haben? Jetzt Bewährung, also Geduld hat innerlich. Ich sage, ich habe Geduld, ich bleibe dran. Jetzt muss ich das bewähren. Was sind jetzt konkrete, praktische Schritte in der Bewährung? Was mache ich jetzt trotzdem? Ich bete. Sage, Jesus, das tut dir fürchterlich weh. Hat mich einer meiner Geschwister, ich fand das eben so schön, hier vorne wurde gesagt, und da haben wir zwei Schwestern, die das Abendmahl rausgeben, ne? War doch vorhin, das fand ich so nett. Das muss man so ein bisschen, die sind jetzt nicht miteinander verwandt, also das sind nicht seine leiblichen Schwestern, sondern wir fühlen uns in Jesus und wir haben einen Vater im Himmel, sind wir verbunden, deswegen sind wir Geschwister als Gläubige. So, ne? Jetzt verletzen mich die Geschwister. So, was ist? Ich habe jetzt gebetet und jetzt Bewährung. Was mache ich jetzt? Als konkrete Tat, was mache ich? Ich vergebe ihn. Klar, ne? Wisst ihr was? Die Lösung ist dermaßen einfach. Wir vergeben den einfach. Ich fand das so super. Ich habe einen super Seniorpastor gehabt, als ich zum Glauben kam am Anfang, und dann die erste Gemeinde war ein super Seniorpastor. Der hat eine Gemeinde gebaut von 35 Leute auf 1000 in Deutschland. Keine Russlandsdeutschen, alles hiesige. Hammer! Das war ein Vollblutprofi. So. Wenn der mir immer mit diesen Geschichten, ach, ich bin verletzt worden in der Gemeinde, da war der mit einem Satz durch. Dafür haben wir Vergebung. Punkt. Das ist sowas von einfach. Das ist so. Versteck dich nicht hinter deiner Verletzung einen Monat. Mach dich nicht lächerlich. Mach dich nicht lächerlich. Dafür ist Jesus gestorben. Hey! Das ist die erste kleine Bewährung im Glauben. Scheiter doch nicht an. Die Hürde liegt hier. Die liegt nicht da. Wenn dein Ehepartner fremdgegangen ist 10-mal, dann liegt sie vielleicht hier. Aber davon reden wir gar nicht. Wir reden davon. Das ist auch zu vergeben. Das kann auch wieder geheilt werden. Bei Jesus ist das total möglich, wenn beide wollen und Vertrauen wiederhergestellt wird. Hey, überhaupt kein Thema. Aber wir reden gerade mal von Vergeben. Wie wird Vergebung nachher praktisch? Was mache ich dann, wenn ich vergeben habe? Sprech's aus. Ach du, das hat mich verletzt. Vielleicht bin ich da ein bisschen übersensibel. Keine Ahnung, es tut mir leid. Und dass ich dir nachgehalten habe. Hey, komm her, Bruder. Ne? Einmal wieder drücken, lade dich zum Kaffee ein. Super. Ich arbeite weiterhin mit. Ist doch vollkommen klar, oder? Das heißt nicht, dass ich mal auch mal Beziehungen auseinandergehen können. Das hat damit erstmal gar nichts mit zu tun. Aber es geht um mich. Lerne ich meine Lektion? Dass ich zum festen Glauben, zu einer festen Hoffnung komme? Oder eier ich rum nach 30 Jahren, glaube ich, kann immer noch so irgendwie schwach. Sobald irgendwas kommt, Leiden kommt, das tut alles so weh und alles wieder. Weißt du was, ihr Männer? Wir haben eine Berufung, vor Gott Bullen zu sein. Wirklich. Das werden wir aber nicht über Nacht. Bullen. Bullen. Olli, du hast richtig gehört. Bullen. Das werden wir nicht über Nacht. Keine geistlichen Weicheier. Frustresistent. Barmherzig. Wachsen in der Wahrheit. Wir müssen Herzerweiterung, irgendwie noch mehr Liebe. Also richtig. So einen richtigen Bullen gibt es ja leider nicht mehr so viele auf der Wiese anzugucken, ne? Aber ich finde das immer super, so irgendwie. Ne? Manchmal denke ich auch, gibt es wenig in Gemeinden, so Männer, die ihren Kerl stehen. So, ne? Einfach sagen, ach, wird schon. Ah, nein, er hat mich verletzt. Aber ich. Ha. Nein, ist nicht unsere Berufung, oder? Unsere Berufung ist hier im Glauben fest zu werden, reif zu werden, zu wachsen. Also sagen wir, gut, komm, wir klären das und mutig geht's voran. Ja? Wir gehen wieder voran. Mach mal noch irgendwie ein Beispiel, was so richtig wehtun kann, wo man sagt, oh, das und dann, wo der Glaube so richtig abwärts gehen kann. Mach mal ein Beispiel. Kennt ihr nicht? Halleluja. Habt ihr mal irgendwie ein Beispiel, was so richtig wehtun kann? Jemand stirbt. Einen, den ich wirklich sehr mag. So, ne? Da geht es ja um Verlust. Wir haben einen Riesenverlust und Verlust tut weh. Daher kommt Trauer. Trauer habe ich dann, wenn ich etwas verliere. Ich erlebe einen großen Verlust und deswegen komme ich in die Trauer und das tut richtig weh. Und ich sage, Gott, warum nimmst du nicht die anderen? Warum nicht? Warum den? Warum ich? Warum jetzt? Warum nicht erst in 5 Jahren? Dann wäre ich vielleicht aus der Pubertät raus gewesen oder so. Warum in meiner Pubertät Eltern verloren? Warum? Also ist immer fürchterlich. Ist doch vollkommen klar. Und da geht es genau drum. Jetzt schmeiße ich alles hin. Übrigens ganz interessant, es gibt Leute, die erleben echte Schicksalsschläge. Die einen, die lassen den Glauben fallen und die anderen werden im Glauben stärker. Die haben den gleichen Schicksalsschlag. Du kannst beides erleben. Das kannst du auch als Ehepartner. Der eine geht den Weg, der andere geht den Weg. Der eine bleibt drin in Geduld. Ich bleibe da drin und verhält sich auch dementsprechend. Das ist Bewährung. Ich lebe auch dementsprechend. Wir hatten eben mal das Thema Beten hier bei Bewährung. Ja, das ist eine Tat. Und da wäre zum Beispiel das Klagen angebracht. Es gibt übrigens die Psalmen, das ist so ein Gebetsbuch in der Bibel, in der Mitte im Alten Testament. Und das kann man unterteilen, so ganz grob, in Lob- und Dankpsalmen und Klage- und Bittpsalmen. Jetzt schätzt mal, welche Form von Psalmen gibt es mehr? Es gibt mehr Klagepsalmen als Lob- und Dankpsalmen. Aber in der Klage komme ich zu Jesus. Ich klage nicht die Ärzte an. Ich klage nicht die anderen an. Ich klage auch nicht mich an. Hätte ich besser aufgepasst oder keine Ahnung. Sondern ich komme mit meiner Klage zu Jesus und sage, Jesus, warum? Deswegen fällt Jesus nicht vom Hocker. Da schreit auch noch keiner vielleicht gleich Hurra. Ja, aber wir sind schon mal beim richtigen Adressaten. Und darum geht es. Und ich bin ehrlich zu ihm und komme wieder zurück und sage, Jesus, warum? Das wäre ein Bewährungsschritt, den ich mache. Ich mache einen Schritt, ich spreche das Gebet aus, Jesus, warum du? Ne? Wie konnte das entgehen? Warum legst du mir diese Last auf? Und so weiter und so fort. Das ist ein Bewährungsschritt. Okay, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden, ja? Was ich jetzt noch schön finde, ist der letzte Vers. Und weil der gibt uns so ein bisschen die Kraft dazu, das zu leben und den Weg des Glaubens zu starten und dann auch zu gehen. Und zwar der Vers 5, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Das heißt, es gibt eine, jetzt habe ich irgendwie mal einen Stift verbummelt, also ich schaffe das auf einen Quadratmeter einen Stift zu verlieren. Es gibt etwas, was er jetzt anschließend sagt, nachdem wir zum Glauben gekommen und jetzt geht dieser Weg los, auch mit Leiden inklusive, was ihn trägt. Und zwar, ich kann das jetzt nicht so, das ist immer die Liebe Gottes. Er sagt immer, egal ob es bergauf geht oder bergab geht, es ist immer die Liebe Gottes. Und er bekommt die Liebe Gottes, die ist in ihm und außerhalb von ihm. Das ist ganz wichtig. Sie ist erstmal in ihm. Es ist durch den Heiligen Geist in sein Herz. Er spürt die Liebe Gottes. Ne? Hat er ja hier geschrieben. Ne? Ich lese nochmal vor. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Also er spürt die Liebe Gottes in seinem Herzen. So, jetzt sind wir aber auch im Leiden und dann gibt es manchmal Phasen. Im Leiden können wir die Liebe Gottes teilweise spüren. Manchmal spüren wir sie aber auch nicht. Übrigens, die Liebe Gottes kannst du manchmal im Leiden mehr spüren als im Höhenflug. Ist auch so, das ist so. Du kannst sie mehr spüren. Manchmal hast du so einen Höhenflug und denkst, naja, das ist alles super, aber du spürst die Liebe Gottes nicht dabei. So, ne? So. Und deswegen verankert ist die Liebe Gottes nicht nur in uns verankert, sondern sie ist vor allem erstmal außerhalb von uns verankert. Das ist total wichtig. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlosen Menschen gestorben. Das heißt, das ist das außerhalb von uns. Das ist theologisch immer wieder betont worden und auch zu Recht. Wenn ich nur die innerliche Seite habe, dann lande ich bei der Emotion. Und wenn die mal nicht da ist, was passiert dann? Absturz, Abflug. Ich schaffe diesen Leidensweg, Geduldsweg und den Bewährungsweg. Den schaffe ich nicht. Und deswegen sagt er, Mensch, wenn du die Liebe Gottes, die in dein Herz ausgegossen ist, mal nicht so spürst, jetzt macht er einen Rückgriff, ist sie aber erwiesen worden, indem er selbst in Jesus in diese Welt gekommen ist, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Die Liebe Gottes ist außerhalb von mir, Halleluja. Wenn sie nur in mir wäre, das wäre ganz schrecklich. Weil wenn es runtergeht, würde ich mich total alleine fühlen und wissen, ich würde diese Phase nicht überstehen. Aber sie ist auch, wenn sie nur außerhalb von mir wäre, stell dir mal vor, die Liebe Gottes nur außerhalb von mir, am Kreuz von Golgatha, jetzt mal so ganz fromm, habe ich auch nichts von. Ich spüre sie nicht. Ich spüre sie nicht. Und von daher macht er ganz zum Schluss nochmal das klar, damit wir diesen Weg des Glaubens anfangen und gehen. Und zwar in Höhen und Tiefen. Dass wir diesen Prozess von Glauben zum festen Glauben über Leiden, Geduld und Bewährung, also in dem Leiden, in der Geduld auch Taten zu tun, die diesem Glauben entsprechen in dieser Leidenszeit. Sagt er, deswegen ist die Liebe Gottes in uns ausgegossen und außerhalb von uns erwiesen worden. Jetzt wäre es ja mal interessant, herauszufinden, wo stehst du gerade? Wo stehe ich gerade? Wie sieht gerade dein Glaubensweg aus? Da gibt es ja so mehrere Möglichkeiten. Vielleicht sagst du, hey, ich bin hier, ne? Ich bin hier, ich bin davor. Was wäre jetzt der nächste Schritt? Was wäre der nächste Schritt? Ist jemand schon mal den Schritt von euch gegangen? Was wäre der nächste Schritt? Helft, wenn jetzt einer hier ist, eine Person ist hier, stellt euch mal, eine Person ist hier, die ist den Schritt noch nicht gegangen. Helft mir mal, helft der Person. Sagt das mal mit euren Worten. Was ist der nächste Schritt? Bekehrung. Was ist Bekehrung? Komm. Hier. Sag das doch mal laut. Hier bin ich. Nicht meine Großeltern, nicht meine deutsche Tradition. Hier bin ich. Hier bin ich. Ich bin vor dir. Und ich stehe davor, mein Leben dir zu übergeben, um diesen Weg des Glaubens, den Weg des Glaubens zu beschreiten und zu gehen. Und ich weiß, da gibt es das auch, ja. Aber ich weiß, es hat eine Aufwärtstendenz. Es ist nicht nur, manche haben, die haben so viel Angst davor. Ich kann das noch super nachempfinden. Die denken, dann geht's bergab. Ich weiß gar nicht, ob mein Ehepartner mitziehen wird, dann geht meine Ehe kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles, das Moralische alles hinkriege, ob ich immer in den Gottesdienst kommen kann, immer sonntags, wenn mir die Termine freischaufe. Das denkt man alles. Da kann es nur noch bergab gehen. Aber das ist gar nicht die Frage. Man hat eine Angst, die ist gar nicht angemessen. Warum? Weil man noch nicht den Heiligen Geist erlebt hat. Und der Heilige Geist wartet auf dieser Seite auf mich. Ne? Man ist noch nicht in der Gnade. Man ist noch nicht in dem Frieden Gottes mit ihm versöhnt. Ne? Man hat noch nicht Teil an seiner Herrlichkeit und seiner Kraft. Man hat es noch nicht. Deswegen fühlt sich das am Anfang auch teilweise so an. Also sagt man, hey, gib Jesus dein Leben, vertrau. Mach einfach einen Schritt auf ihn zu. Ja? Und dann wart doch mal ab, wie dein Lebensweg des Glaubens aussieht. Und den wirst du nicht alleine gehen. Ne? Vielleicht bist du hier so, da. Ja? Bevor es berghoch geht. Was wäre dann für dich dran? So aktuell, so den Weg des Glaubens, das wäre so ein nächster Schritt. Hilf mir. Ja, Hilfe ist immer super. Geistliche Gemeinschaft, zum Beispiel reinzukommen. Den Schwung zu nutzen, sei mal mutig im Glauben. Es gibt so viele Christen, die denken eigentlich immer das, die haben das Lebensgefühl. Und dann dümpeln sie, da fühlen sie sich immer relativ wohl. Das ist so ein Lebensmotto. Den muss man sagen, nun geh doch mal voran. Lauf doch mal. Ne? Gib doch mal Gas. So, ne? Fang doch mal an, Sprachen zu beten. Fang mal an, andere zu helfen. Mach doch mal. Gib einfach Gas. Versteht ihr mich? Es gibt Leute, denen geht es eigentlich relativ gut. Die gar nicht, aber immer, die haben den ostwestfälischen Lehm so an Füßen. Ne? Oh, mein Sofa, mein Garten. So, und dann lauf doch mal, gib doch mal Gas, riskier dich mal. Ja? Hast einen Impuls von Gott in Gedanken, geh nach vorne, sag es. Komm nach vorne, heb mal die Arme hoch. Sag mal nicht nur, ich freue mich heute dermaßen im Herrn. Lass es mal raus, okay? Ja, gib doch mal Gas oder so. Mach doch mal voran. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Falls wir mal irgendwann sterben und noch bei Besinnung sind, wir werden die Momente bedauern, wo wir nicht vorangegangen sind. Wo wir wissen, wäre ich mal schneller? Warum war ich immer so vorsichtig? Warum war ich so ängstlich? Warum habe ich immer das bedacht? Warum wollte ich nicht auffallen? Warum habe ich mich nicht wichtig genommen? Warum habe ich immer, es wird Momente geben, wo wir sagen, warum bin ich nicht mehr im Glauben vorangegangen? Warum habe ich nicht mehr riskiert? Was kann uns denn passieren? Können wir mal irgendwann zu viel glauben? Nein. Das geht nicht. Jetzt ist man aber wirklich vielleicht hier unten oder so, ne? Oder hier in der Wolte da, in dem Kringel da. So gerade, oder so im freien Fall hier, ne? Was macht man dann, ja? Das haben wir, glaube ich, beschrieben. Wo stehst du? Mach mal, wir werden einen Moment der Stille haben und versuch mal so im Geist dein aktuelles Kreuz zu machen. Stehst du hier? Da. Mach mal. Vielleicht denkst du auch, ja, ich bin kurz davor, ne? Beam me up. So. Ja. So, ne? Also, Wir haben einen Moment der Stille. Und wenn du das merkst, wenn du, frag auch Gott, wenn du es selber nicht weißt, Gott, wo stehe ich hier? Und dann bleib ein bisschen in der Stille und dann versuch einen Satz zu sagen zu Gott. Ein Gebet, ein Wunsch, ein Willensentschluss, eine Hoffnung, ein Bekenntnis auf dem Weg des Glaubens. Dass der Jonathan uns segnen wird. Der Jonathan, der fährt nächste Woche auf eine Leiterschaftsschule nach London. Für wie lange?
Für ein halbes Jahr.
Ja, ist er. Okay. Für ein halbes Jahr.
Genau, für ein halbes Jahr. Und das von Jung in einer Mission nochmal. Also ich weiß nicht, wer das noch nicht gehört hat. Ich habe dann eine Jüngerschaftsschule gerade erst für ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich nochmal dafür gebetet, ob ich da, weil die haben mich gefragt, ob ich dann noch mal für ein halbes Jahr bleiben will, für eine Leadership School. Und dann habe ich darüber gebetet und habe nochmal gefragt, ja, soll ich jetzt noch mal ein halbes Jahr bleiben? Dann habe ich da ein paar Wörter zugekommen und dann habe ich darüber nochmal gebetet und habe gesagt, ja, ich mach's. Genau, und das wollte ich euch halt eben nur nochmal einmal mitteilen. Und jetzt will ich noch den Segen sprechen.
Segne uns.
Richtig. Ja, Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du heute den Tag gemacht hast. Und ich bete einfach dafür, dass wir jetzt noch einen schönen Tag haben und dass wir das genießen können mit dir und dass wir nochmal in Gedanken so zu dir kommen können über die Predigt, über unser Leben. Und ich spreche jetzt einfach nochmal den Segen hier über die Gemeinde aus und ich spreche das, dass du hier mit deiner tiefen Liebe hinkommst und dass du hier alles segnest und deine tiefe Liebe erfüllbar wird. In Jesus' Namen, Amen.
Amen. Amen. Vielen Dank. Euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt ruhig noch da. Gebt noch ein bisschen was zu trinken, zu essen. Ein bisschen Gemeinschaft haben. Schön, dass ihr da seid.